Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht's um die Beantwortung eurer Fragen und da war wieder super viel Spannendes dabei. Zum Beispiel geht's um Wölfe, es geht um Phänomene an Baumrinde, es geht um Knospentherapie und die Frage, ob sie schädlich für Bäume ist und vieles mehr. Also, los geht's mit der Beantwortung eurer Fragen. Viel Spaß dabei. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute steht ihr wieder im Mittelpunkt bei mir. Freue ich mich jedes Mal drauf auf eure ganzen Zuschriften. Es ist wirklich wieder eine ganze Menge geworden. Und bevor wir starten, vielleicht noch eine kleine Neuigkeit. Wir sind jetzt auch auf der Plattform Campfire. Und es ist so eine App, die könnt ihr euch runterladen. Das ist ganz cool. Da kann man zu einzelnen Punkten im Podcast ist so unterteilt, da könnt ihr auch springen, diskutieren, Diskussionen starten, könnt ihr übrigens auch mit uns diskutieren, wir sind da nämlich auch auf der Plattform auch aktiv, also können wir noch mehr in Kontakt treten und Dinge auch direkt klären, nachfragen, was auch immer. Und was man auch machen kann, dass man gegen einen kleinen Obolus die Podcast werbefrei hört, da sind ja einige von euch dabei, die sagen, nö, ich würde zur Not auch was zahlen, aber ne, ich weiß ja, dass der Podcast finanziert werden muss, aber die Werbung nervt. Gut, dann könnt ihr das auch werbefrei auf dieser Plattform hören. Finde ich auch eine schöne Möglichkeit. Also freut uns, schaut einfach mal rein. Wir verlinken das in den Shownotes. Campfire heißt die App. Gut, achso, ich habe auch noch einen Kaffee gemacht. Unser Vollautomat funktioniert ja schon seit längerem wieder. Und also ich starte morgens mit meiner Frau immer mit einer Tasse koffeinhaltigen Kaffee. Habe ich früher nie gemacht, aber oh, vielleicht gar nicht so schlecht. Und ansonsten koffeinfrei. Aus frischen Bohnen gemahlen und die Tasse spielt bei mir auch immer eine große Rolle. Wisst ihr ja, das ist eine Tasse, die ist so schön gelb und da sind Symbole drauf. Aufgehende Sonne, noch ein anderes Sonnensymbol, so kleine Männchen auf Jagd, Zelte, Hirsche, alles Mögliche ist da drauf. Ja, wer errät, wo das herkommen kann? Nein, nicht aus Nordamerika, aber das sind ähnliche Kulturen. Das sind die Samen. Also diese Tasse stammt aus Jokkmokk, aus dem Aite-Museum. Ich könnte mal schreiben, ob jemand von euch schon mal da war. Ich finde das echt cool. Wir waren da schon mehrfach, meine Frau und ich. Da habe ich mir schon alles Mögliche mitgebracht. Ich liebe es ja, aus dem Urlaub so handwerkliche Sachen mitzubringen als Erinnerung. Und die dann auch zu benutzen. Wie zum Beispiel eine Kaffeetasse. Also Tassen bringen wir. Wir haben so viele Tassen im Schrank. Ab und zu geht ja auch mal einer kaputt oder es halten auch nicht alle die Spielmaschine aus. Die hier übrigens schon, die ist so geprägt, eingeprägt, ne, und dann glasiert. Also ja, die hält schon ein bisschen was aus. Und dann freue ich mich immer. Das ist so ein bisschen, na, erinnert man sich an den Urlaub zurück und das ist auch eine super schöne Landschaft. Und ich mache es mir halt gerne gemütlich, wenn ich mit euch zusammen bin. Ja, dazu gehört auch eine Tasse Kaffee. Auch wenn ich keinen Durst habe, ist einfach gemütlich. Ja, wir starten mal mit der ersten E-Mail. Die ist von Susanne. Und die Susanne hat einige schöne Sachen geschrieben, aber auch, dass sie manchmal traurig ist, weil manche Sachen so widersprüchlich sind. Wie zum Beispiel auf dem Foto, was sie geschickt hat, dass da Buchen und Fichten wie in einem Trümmerfeld gefällt worden sind. Und zwar in einem Gebiet, wo extra draufsteht mit einem Schild, wahrscheinlich ist es auch ein Naturschutzgebiet, dass man durch sein verständnisvolles Handeln mithelfen soll, dass dieses Gebiet sich, Achtung, ungestört entwickeln soll. Also manche Leute haben echt entweder einen merkwürdigen Sinn für Humor, also die dieses Schild aufgestellt haben, oder keinen Realitätssinn mehr, ne? Denn logischerweise, das, was sie da tun, ist natürlich die heftigste Störung, die man einem Wald überhaupt antun kann, indem man Bäume abholzt. Aber gut. Ja, also es ist natürlich dann auch nicht schön, das verstehe ich auch. Und gleichzeitig bist du froh, Susanne, schreibst du auch, dass ich und alle, die mich unterstützen, da sind und die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich irgendwas ändert, ja. Und ich bin fest davon überzeugt, wir schaffen das. Charlotte, du bedankst dich auch, gibst ein schönes Feedback und schreibst aber auch, dass du das neue Intro vermisst. Also, ich glaube, wir müssen jetzt da alle durch. Das ist, glaube ich, auch Gewöhnungssache. Ich hatte das ja schon mal erklärt, wir kriegen das alte Intro nicht. Wir müssen ja die Rechte daran kaufen. Das klappt nicht. Und haben deswegen halt ein neues gemacht. Ne? Und ich hoffe, vielleicht reden wir in einem Jahr nochmal drüber, ob sich das so ein bisschen gelegt hat. Weil es hängt natürlich auch mit Dingen, die man damit verbindet, zusammen. So ähnlich wie ich mit meiner Kaffeetasse. Und das dauert vielleicht einfach ein bisschen eine Zeit. Ne? Wir haben uns Mühe gegeben, das so schön wie möglich zu machen. Und ich kann es verstehen, dass man sagt, hey, ich hätte gern das Altbewährte. Aber irgendwann ist das Neue ja vielleicht auch das Altbewährte. Vero, dein Wissensdurst wird immer größer und du hast überlegt, ein Studium aufzunehmen und zum Beispiel hast du dir die Studiengänge der Hochschule Eberswalde angeschaut. Das sozialökologische Waldmanagement, schreibst du, interessiert mich zwar sehr, aber ich bin unsicher, wo und was man genau nach dem Studium damit macht. Kannst du mir ein paar konkrete Beispiele für Arbeitsstellen und Tätigkeitsfelder nennen? Ja klar. Also das muss ja bei so einem Studium vorher gemacht werden, sonst wird das gar nicht zugelassen. Und also eine Arbeitsmarktanalyse und so weiter. Es ist ja ein ganz normaler Studiengang, wie alle anderen auch. Und da gibt es einen Zertifizierungs-, Akkreditierungsprozess. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es gibt einen Riesenbedarf. Das stellen sogar Gegner aus den Landesforstverwaltungen fest, die es ja auch gibt. Also, wo kann man später arbeiten? Selbstverständlich im Waldmanagement, ob das jetzt Holzernte oder sonst irgendwas ist. Es kann aber, und da legen wir natürlich großen Wert drauf, auch um die Ökosystemdienstleistungen gehen. Also Wasser, Klima, solche Dinge. Da sind ja gerade ganz viele Kommunen dabei, sich besser aufzustellen. Berlin muss es ja jetzt nach dem BürgerInnenentscheid. Und es gibt die Hälfte allen Waldes in Deutschland ist in Privatbesitz. Die sind sowieso nicht an die staatlichen Strukturen gebunden. Das von der übrigen Hälfte sind wiederum 50% im Kommunalbesitz. Und da sind auch ganz viele Kommunen, die sich gerade umstellen, die händeringend nach Leuten suchen. Es sind Umweltorganisationen, es sind Firmen, es sind alle möglichen Leute, die nach Alternativen suchen, denn was wir gerade da draußen sehen, das kann es auf Dauer ja nicht weiter sein. Wald ist ja so viel mehr als Holz. Und genau dahin werden die Menschen ausgebildet. Auch Governance übrigens, also wie man sowas implementiert in der Bevölkerung, Teilhabe und so weiter. Da sind große Schwerpunkte und ich bin mir ganz sicher, dass jeder und jede, die ihre Ausbildung dort ordentlich absolviert, hinterher auch einen Job kriegt. Ganz im Gegenteil, die können sich wahrscheinlich vor Angeboten gar nicht retten. Sven, du hast dich über Werbung mokiert in einer Kurzfolge, weil da drei Werbungen drin sind. Ja, das sind anfangs Schwierigkeiten gewesen. Das sind so automatisch gesetzte Zeitmarken. Wenn ich mich richtig entsinne, machen wir diese Kurzfolgen jetzt sogar komplett werbefrei. Also wir haben das auf dem Schirm gehabt, das ist ein Versehen gewesen, dass da so viel Werbung reingeschaltet wurde. Wir mussten uns halt auch erstmal ein bisschen einarbeiten, aber das sollte jetzt behoben sein. Also weiterhin viel Spaß auch mit den Kurzfolgen. Barbara, du fragst nach Quellen. Also du hast gehört als treue Podcast-Hörerin, dass Holz, das nicht verfeuert wird, also selbst das hat keine lange Nutzungsdauer. Und du hast jetzt in einem Kanal so argumentiert und wirst nach der Quelle gefragt. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Das können wir. Schaust du mal vielleicht auf YouTube, da gibt's Podcast-Folgen dazu. Ich habe das auch in meinen Büchern übrigens genannt. Also bei Waldwissen steht's drin. Es steht, ich glaube, auch in der lange Atem der Bäume drin. Da sind entsprechende Quellen angegeben. Aber schau mal auf YouTube bei der Waldakademie. Da ist zu dem Thema Holznutzung einiges hinterlegt und auch mit Quellen. Da kommst du sicher weiter. Ich freue mich übrigens, wenn ihr die Sachen, die ihr hier hört und lernt, auch draußen zur Argumentation nutzt. Ne? Das ist ja genau der Veränderungsprozess, ne? Dass man dann mal sagt, oh, Moment mal, da sind aber ein paar Sachen anders. Juti, Juti, dann schauen wir mal hier. Mara ist das, genau. Du hast eine Frage zu fleckigen Blättern. Dir sind in der Warnerheide fleckige Blätter der verschiedenen Eichen aufgefallen. Auch ein Buchenblatt ist betroffen. Gerne würde ich wissen wollen, wie es zu dieser Verfärbung gekommen ist, denn es ist nur an einigen Stellen des Waldes, nicht überall. Ja, also es sind heruntergefallene Blätter, die du geschickt hast. Und das sind die zeigen einfach nur Abbauprozesse. Das sind braune Blätter, die auf dem Boden liegen und dann weiße oder gelbliche Flecken haben. Das sind beginnende Abbauprozesse. Das sind ja Blätter, die oben drauf liegen. Und für jeden Abbauschritt gibt es andere Arten, Pilze, Bakterien, Springschwänze, Asseln und so weiter, die wiederum einen bestimmten Teil des Blattes abbauen. Ne? Und das ist einfach der Start. Und die sind halt nicht überall, ne? Deswegen sehen nicht alle Blätter gleich aus. Bei manchen fangen sie früher an, bei manchen später, bei manchen gar nicht. Ne? Also das ist ein ganz normaler Teil des Abbauprozesses. Annette, du hast dich über Papierstreifen an Bäumen im Allgäu gefreut, weil anscheinend der dortige Förster den Podcast zu hören scheint. Du hast dich eben sehr, sehr drüber gefreut. Ja, cool, vielen Dank für die Rückmeldung. Davon abgesehen gibt es natürlich auch so vernünftige Försterinnen und Förster. Die Papierbänder sind ja nicht meine Erfindung, die kann man ja kommerziell kaufen. Der war vielleicht vorher schon so drauf, vielleicht aber auch wegen dem Podcast, wer weiß. Und du sagst, du hast dich über die Podcast-Folge zur Weißtanne gewundert, weil du gedacht hast, wie kann man denn eine ganze Folge über Weißtanne machen? Das muss ja langweilig sein. Überspringst du vielleicht. Aber du hast es dann doch angehört, weil du noch nie was Langweiliges von mir gehört hast und warst begeistert und sagst, einer deiner besten Podcasts überhaupt. Vielen Dank. Wird natürlich wiederholt, in Anführungszeichen, über einzelne Pflanzen und Tierarten. Wir haben noch einiges in der Pipeline, kann ich schon mal ein bisschen anteasern. Über die Brombeere, über die Eibe. Wir werden natürlich eine Folge über Wildschweine machen und so weiter und so fort. Ne? Also es lohnt sich schon ab und zu mal auf einzelne Arten zu schauen. Also vielen Dank für dein Feedback. Annette, du fragst in deiner E-Mail, ob man irgendwie berechnen kann oder ob es Kennzahlen gibt, ob ein Nachbardorf wärmer wird, wenn der nahelegende Wald kahlgeschlagen wird, ob man das berechnen kann. Das kann man. Das wird gemacht. Die Daten sind aber blöderweise nicht allgemein abrufbar. Also die Daten an sich schon. Das wird mit Landsat, also mit einem Satelliten gemessen, die Temperaturunterschied. Und wir haben uns das mal hier für Wershofen ausrechnen lassen. Ja, da sieht man, dass das im Sommer die Oberflächentemperatur tatsächlich Wald zu Grünland allein schon 20 Grad ist. Und wenn man den Wald abholzt, wird es halt 20 Grad wärmer in der Sonne gemessen. Im Schnitt an heißen Sommertagen. Und wir haben mit dem Econix Institute, das ist ein neuer Think Tank, da haben wir eine Deutschlandkarte veröffentlicht, grün, feucht, kühl. Könnt ihr darunter mal abrufen, wenn ihr die Stichworte eingibt. Und da seht ihr zumindest mal grob für eure Region, wie es da aussieht. Ne? Zum Beispiel auch im Harz durch die Waldverluste, wie viel wird es da wärmer, wie viel wird es da trockener. Aber leider gibt es eben noch keine App. Das haben wir schon ein paar Mal versucht anzuregen. Eine App. Da gibt man einfach seine Postleitzahl ein und da sieht man mal, was um einen rum.
Werbung.
Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbären. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier im Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Sim on Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 Gigabyte ab 9,99 Euro im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 Gigabyte ab 21,99 Euro monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 6.07.26 6 Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Zeitraum 7.07. bis 26.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 26.07.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netz-Qualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine AllNet-Flat. Das ist auch mit dabei. Also, alle Infos gibt es dazu unter simon.link/PETER. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren.
Passiert und was sich verändert, wenn dort Leute den Wald oder auch die Wiesen komisch managen, gibt es aber meines Wissens leider noch nicht. Andreas, du hast eine Frage zum Wald. Man soll in Mittel- und Nordschweden waldgünstig kaufen können. Worauf sollte man beim Kauf achten? Das ist dasselbe wie in Deutschland auch. Ne? Auch in Mittelschweden zum Beispiel und Südschweden ist Wald häufig ganz normale Plantagenwirtschaft, wie hier auch, und auch genauso instabil. Deswegen haben die auch große Windwürfe, große Käferprobleme, leider eben auch große Maschineneinsätze, mit denen alles kaputt gefahren wird. Alles das Gleiche. Echte Wälder, hast du auch gehört, sollen eigentlich nur noch in Nationalparks und Schutzgebieten vorhanden sein. Stimmt, der Rest sind Baumplantagen. Richtig, genauso ist es auch. Wenn ich das sagen hätte in Schweden, wie würde ich dann die Planung angehen? Genauso wie in Deutschland. Ich würde sagen, lass die Natur selber machen. Bringt die großen Maschinen raus aus dem Wald oder zumindest reduziert den Einsatz ganz deutlich und bleibt bei heimischen Baumarten, die zum Beispiel in Südschweden Buchenwälder gewesen wären. Ne? Das verkennt man. Man denkt bei Schweden ja immer an Birke, Fichte, Kiefer. Das stimmt für den Norden, aber für den Süden stimmt das überhaupt nicht. Ne? Also ich würde auch dort der Natur freien Lauf lassen, wie immer. Markus, du schickst mir einen Zeitungsartikel und da geht es dir um eine Einordnung. Da steht unter der Überschrift Holzernte, also ich gucke mal gerade, was ist denn das? Der Deister-Anzeiger. Da geht es um Springe. Holzernte trotz Schneedecke. Und du hättest gerne eine Einordnung. Also Holzernte trotz Schneedecke ist die Überschrift. Was machen die Waldarbeiter eigentlich im Winter? Stadtförster Fabian Neubert erklärt, warum der gefrorene Boden gerade jetzt gut für Baumfällung geeignet ist und wie später aufgeforstet wird. Naja, also wir können es kurz machen. Gefrorener Boden und Maschineneinsatz, das sind Märchen. Also Böden, die so tief durchfrieren, dass sie 20 Tonnen Maschinen tragen oder gar schwerere Geräte, die gibt es nicht mehr in Deutschland. Also außer vielleicht auf Kahlschlägen, wo viel Wasser gestanden hat. Und wenn es dann wirklich wochenlang stark unter Null ist, dann können solche Böden tatsächlich schon mal tiefer durchfrieren. Aber das sind ja keine Waldböden. Ne? Also Waldböden, echte Waldböden, da stehen Bäume drauf, da ist Laub auf dem Boden oder Nadeln. Und die sind isoliert. Das heißt, der Boden darunter friert selten mehr als ein paar Zentimeterchen. Und das hält so eine Maschine nicht aus. Also ein paar Zentimeter Eisschicht würde auch kein Bagger auf den See fahren. Das bricht ein. Ne? Das ist nicht okay. Muss man ganz klar sagen. Also das und Schnee macht natürlich erst recht nichts aus. Ganz im Gegenteil. Schnee isoliert den Boden und verhindert, dass er überhaupt friert. Ne? Also da wird viel Blödsinn erzählt, man muss das mal leider sagen. Jetzt gucke ich mal gerade, wie wird aufgeforstet? Ach, überwiegend Douglasien möchte dort aufgeforstet werden in Springe. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Die Baumart der nördlichen Kaltregenwälder, wo selbst jetzt konservative forstliche Einrichtungen sagen, ist in Deutschland nicht mehr geeignet, verträgt doch keinen heißen Sommer. Das wusste man übrigens schon seit 30 Jahren, aber egal. Aber in Springe pflanzt man anscheinend tapfer weiter Douglasien an der Realität vorbei und hofft einfach, dass dort sich Klima und vor allem auch das Wetter anders entwickeln als im Rest der Republik. Naja, dann wünsche ich viel Glück. Viola, du schreibst nochmal zum Wolf und Jagdrecht und dass wir eine Petition gemacht haben. Du hast auch eine Petition gestartet, Herdenschutz statt Wolfsjagd, ne, auf React, Campact oder ne, und die Frage, ob ich da kurz drauf aufmerksam machen kann, mache ich natürlich gerne. Ne? Also falls ihr dort auch unterschreiben wollt, das ist immer gut. Tina, du hast ein lustiges Video geschickt und zwar von deiner Mutter, ich überlege gerade, aus Mecklenburg-Vorpommern. Also du selbst hörst in Italien zu, aber deine Mutter lebt dort und die hat ein Video geschickt, wie Rehe, wie irre, zwei Rehe. Mehrere Runden eins rennt Runde um Büsche und Bäume im Garten immer im Kreis und das zweite steht daneben und guckt zu. Ne? Und warum machen die das? Die müssen doch mit Energie haushalten. Naja, bei euch im Garten nicht. Da sieht man auch schön, dass das Gras noch grün ist. Da gibt es sicher viele Kräuter und Baumknospen und sonst was zu knabbern. Also offensichtlich geht es denen gut. Und wenn es einem gut geht, dann hat man auch gerne Spaß. Und Tiere können sehr viel Spaß haben. Ne? Also das schöne Beispiel. Sehr viele Tiere können übrigens auch lachen. Das hört sich anders an als bei uns. Bei Rehen bin ich übrigens überfragt, wie sich Lachen anhört. Und die haben einfach Spaß am Leben. Ne? Und machen dann solche Kapriolen, wie wir, auch wenn es uns gut geht. Eva Maria, du hast einen Vorschlag für einen Podcast-Gast. Da geht es um, ich glaube, was ist das für ein Podcast? Garten-Podcast. Und ob man dort nicht mal einen Menschen einladen kann zum Podcast. Ich nehme das gerne mal mit. Wir haben mittlerweile eine riesen Liste an potenziellen Gästen, was nicht heißt, dass ich nicht um eure Vorschläge froh bin. Ganz im Gegenteil. Aber wir immer wieder durchsuchen, was passt denn gerade. Wir versuchen auch den richtigen Mix zu finden mit Themen, wo es auch Waldkontakte gibt. Muss nicht immer unbedingt direkt ersichtlich sein. Also lange Rede, kurzer Sinn, lege ich gerne bei uns mal in der Ideendatenbank ab. Susanne, du hast keine Frage, sondern du wolltest einfach mal ein positives Feedback geben. Dir gefällt das neue Intro gut. Das finde ich echt, freut mich. Ja, es gibt ja einige, die es gut finden, aber ja, ich kann auch alle anderen verstehen. Und wollltest einfach nur was Positives schreiben und freust über den Plan von mir und meiner Frau, ein jagdfreies Gebiet zu kaufen. Das haben wir ja schon, aber das jagdfrei zu machen, das Projekt stimmt. Das werden wir im Mai, Juni mal angehen und dann auch darüber berichten, wie wir da mit durchkommen, für den Fall, dass das jemand nachahmen möchte. Wahrscheinlich ist es zu empfehlen, aber wir schauen mal, was die Behörden dazu sagen. Nina, bei dir ist der Wunsch durch Bücher und Podcasts gewachsen, ein tatsächlich nachhaltig ausgerichtetes Studium in Richtung Naturschutz, Waldökologie und so weiter zu machen. Ob ich Empfehlungen oder Ausbildungsformate habe, die wirklich ökologisch nachhaltig sind? Ja, habe ich. Also es ist selbstverständlich erstmal der in Präsenz stattfindende Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement an der Hochschule Eberswalde, weil da lege ich meine Hand für ins Feuer, der ist wirklich zu 100% ökologisch nachhaltig, wirklich, wirklich sauber aufgestellt. Und eine zweite Möglichkeit ist zum Beispiel, weil du auch noch explizit nach Online-Formaten fragst, die Ausbildung zur Waldbotschafterin an der Waldakademie. Das ist ein 6-monatiger Lehrgang. Ja, der ist auch sehr fordernd und auch sehr gut. Also wir haben wirklich sehr, sehr gutes Feedback. Und vor allem ist der ZFÜ zertifiziert, also staatlich zertifiziert. Das ist ein super toller Lehrgang mit sehr viel Ausbildungsmaterial und so weiter und so fort. Kannst ja mal reinschauen. Könnte ich übrigens auch gerne immer mal kostenlos beraten lassen bei der Waldakademie. Das wäre sowas, wo man sagt, aha, das möchte ich gerne in meine berufliche Situation integrieren oder irgendwas beruflich draus machen. Das wäre so ein Online-Format für euch. Sascha, schön, dass du mit den Fragen wieder mit dabei bist. Du fragst nach der Forstlehen-Versuchsanstalt Baden-Württemberg, FVA, die teilweise sehr interessante Themen haben, wie ich deren Veröffentlichungen beurteile. Ja, die sind natürlich sehr forstwirtschaftlich geprägt. Da sitzen ja auch Forstwissenschaftler, sitzen sich auch andere Leute und es ist wie überall. Es ist schon eine etwas getönte Brille, durch die geschaut wird, aber grundsätzlich machen die ganz gute Veröffentlichungen, ne, muss man sagen. Übrigens, viele forstliche Versuchsanstalten machen gute Veröffentlichungen. Die sind halt hier und da entweder sehr einseitig oder werden manchmal etwas komisch interpretiert. Kann ich jetzt aber von der FVA ehrlich gesagt nicht sagen. Und nochmal auch konservativere, also Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, finde ich nicht immer ganz prickelnd, aber die haben auch manchmal sehr selbstkritische Veröffentlichungen. Also ja, das war ja die Frage. Grundsätzlich ist das wissenschaftlich in Ordnung, was die machen. Annette und Jörn, habt eine Frage. Und zwar habt ihr bei Wanderungen im Nordschwarzwald 2 Bäume entdeckt, die aus dem abgestorbenen Stamm eines umgefallenen Baumes wachsen. Ob das sein kann? Ja. Das kann sein und das passiert sogar relativ häufig. Und zwar, wenn ein Baum umkippt, also der Stamm umfällt, dann bleiben ja die Wurzeln zumindest teilweise noch im Boden. Und ihr wisst ja, das ist das Baumhirn. Das ist ja der eigentliche Baum. Und der merkt jetzt, verdammte Hacke, ich komme nicht mehr ans Licht. Mein Solarzellenständer ist umgefallen, so ein Mist. Kann er jetzt schlecht wieder aufstellen, aber was er machen kann, ist, dass er Seitenäste weiter wachsen lässt. Also sofern da unten noch genug Licht ist und auch noch genug Energie gespeichert war in Stamm und Wurzeln, solche Austriebe zu basteln, machen das Bäume. Also bei uns gab es mal in der Nähe, das ist aber schon lange weg, eine Fichte. Das waren 7 Stämme, die aus einem umgefallenen Stamm gewachsen sind und dann auch schon wieder 80, 90 Jahre alt waren. Das war sogar ein Naturdenkmal, weil es so irre war. Sieht man ja selten 7 Fichten, die aus einem, also alte, uralte, große Fichten, die aus einem ursprünglichen Stamm gewachsen sind, der umgefallen ist. Also viele andere Baumarten wie Weiden, die machen das sehr viel häufiger. Gerade in Ufernähe kippt so ein Stamm immer mal um und dann wachsen die Stämme einfach weiter. Da sieht man, der Baum will halt am Leben bleiben und hat Hunger. Tobias, du regst an die App Campfire. Sehr schön. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, Machen wir. Es ist ein kleines Berliner Startup, schreibst du, und hosted ist es eben auch eine deutsche Plattform. Das wird im Moment ja schwer kommuniziert. Und es geht eben um die Vernetzung und den Austausch. Hm, Tobias, schau mal auf Campfire. Da müssten wir, wenn du diesen Podcast hörst, eigentlich schon eingetrudelt sein. Andreas, du hast jetzt mehrere Fragen. Da geht es zum Beispiel um eine Petition, nein zum geplanten Bundeswehrcamp auf dem Brocken. Das finde ich auch ein bisschen schräg, dass man da Bundeswehrübungen auf dem Brocken mitten im Nationalpark macht. Da gibt es eine Petition auf Change.org, nein zum geplanten Bundeswehrcamp auf dem Brocken. Da könnt ihr auch schon mal unterschreiben. Dann hast du noch eine Frage zu Laubhütten im Wald. Da sieht man immer wieder so selbstgebastelte Laubhütten, was du davon halten musst. Ob das nur sehr engagierte Naturfreunde sind oder ob sich da eine Prepper-Gesellschaft oder irgendwas vorbereitet. Nee, in der Regel sind das die Überbleibsel von Leuten, die jetzt immer mehr so Wildnis-Camps machen, die Wildnis-Ausbildungen machen. Ich persönlich sehe das auch ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Man sollte den Wald so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Ne, also wenn das Kinder machen, alles gut. Aber es sind, wenn immer mehr Kurse draußen veranstaltet, haben wir ja auch, ne, und dann werden da irgendwelche Überlebenstechniken mit Laubhüttenbau, was so Blödsinn ist, also wenn es regnet, suppen die Dinger durch. Da müsstest du schon mit Rinde decken und so. Also diese Laubhütten, das ist, ich halte das ein bisschen für Firlefanz bei solchen Outdoor-Trainings. Aber das ist, darum geht es eigentlich, so Wildnistraining, Outdoor-Training. Ne? Das ist ja eigentlich ein super schöner Trend, finde es auch eine sehr sinnvolle Beschäftigung. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber man sollte das dann tatsächlich wieder so hinterlassen. Und die Vermehrung von Douglasien. Da geht es darum, dass Douglasie auch invasiv werden kann. Also das an bestimmten Stellen sind, gibt es Douglasiendickichte, aber wenn du um die Ecke rumgehst, da findest du nachher nur noch Buchen. Also überall dort, wo Douglasie wenig Konkurrenz hat, kann sie Fuß fassen, und überall und viel Konkurrenz ist bei uns im Wald Buche, da hat Douglasie gar keine Chance. Also gegen eine vernünftige Buche, also einen guten Buchenwald, hat Douglasie keine Chance. Das sind so ausgehagerte Standorte, wo sich Bäume generell schwer tun. Da wachsen schon mal ein paar Douglasien mit. Und es geht um das Auswildern von Bäumen, dass man Bäume, die man zum Beispiel im Garten, wilde Bäume, nicht brauchen kann, dass man die dann raussetzt in den Wald. Ja, du hast auch verstanden, dass das eigentlich nicht erlaubt ist. Darf man hier nicht, dass ein gepflanzter Baum, selbstgewachsener Baum besser ist als ein gepflanzter. Also eigentlich darf man keine Bäume woanders im Wald auspflanzen. Das ist natürlich auch kein Drama und ist einfach eine nette Geste. Ich würde nur darauf achten, dass es heimische Bäume sind. Also nicht heimische Bäume würde ich nicht in den Wald bringen. Damit tut man dem Ökosystem keinen Gefallen. Aber es ist einfach eine süße, nette Geste. So ähnlich wie mit unserem Gleisbert im Hamburger Hauptbahnhof, den wir ja auch ausgegraben haben und in der Waldakademie eingepflanzt haben. Also Bäume retten ist immer etwas Ehrenwertes und sehr sinnvoll. Schöner Hinweis. David, du hast auch wieder einen Vorschlag für eine Podcast-Folge, nämlich mit der Lage der Nation. Also wenn wir mit denen mal über die Lage des Waldes, Lobbyismus, politische Perspektiven, Klima- und Umweltschutz sprechen würden, weil das ein investigativer Nachrichten-Podcast ist und auf wissenschaftlicher Grundlage, das passt ja zu uns prima. Ja, klingt vernünftig, packen wir auch mal in unsere Brainstorming-Box. Dankeschön. Daniela, du beobachtest auch mit Sorge den Rückgang der Niederschlagsmengen im Winter. Und das brachte dich auf die Frage, inwiefern, also in der Schweiz, ne, du lebst in der Schweiz, inwiefern die Niederschlagsmenge im Winter mit dem Anteil der Nadelbäume zusammenhängt. Weil die Wälder in der Lage sind, Niederschläge zu erzeugen, aber du nimmst an, dass das nur gilt, wenn Blätter vorhanden sind, aus denen Wasser verdunsten kann. Und das geht in Laubwäldern im Winter ja nicht, in Nadelwäldern aber schon. Ob sich dann also das Lokalklima in Bezug auf die Niederschlagsmenge im Winter ändert, wenn der Anteil von Laub versus Nadelbäumen sich drastisch verändert, das ist eine gute Frage. Das ist meines Wissens nach noch nicht erforscht. Habe ich mich übrigens aber selber schon mal gefragt, ne, wie das eigentlich im Winter ist mit diesen ganzen Dingen. Weil die Nadelbäume im Winter, also jetzt auch im ausklingenden Winter zum Beispiel, sind die Laubbäume ja noch braun, und die Nadelbäume machen alle schon wieder Photosynthese und gasen logischerweise auch Substanzen aus. Weiß ich nicht, kann ich dir leider nicht beantworten, finde ich aber super spannend, die Frage. Max, du hast auch noch eine Anregung. Wir machen ja bei dem Podcast jetzt immer so eine kleine Zusammenfassung vorne dran. Ist gar nicht unbedingt als Teaser gedacht, sondern einfach nur so ein bisschen zur Einstimmung. und du findest es unnötig. Ja, kann ich auch verstehen. Wir haben mittlerweile ja den Podcast unterteilt in so Sprungmarken und dann kann man das einfach skippen, ne, wenn das stört. Also was ich zum Beispiel nicht mag, wenn direkt alles verraten wird sozusagen, das gibt es ja im Fernsehen oder bei irgendwelchen Serien manchmal, das möchte ich natürlich auch nicht. Aber es ist eigentlich so als Einstimmung gedacht, einfach mal so eine kleine Änderung. Aber wenn euch das stört, wie alles in diesen Podcast-Folgen, irgendein Abschnitt, wo ihr sagt, ne, interessiert mich nicht, könnt ihr das einfach skippen. Silvia, du hast eine Anregung, Podcast-Folgen mal zum Thema Wildschwein und Fuchs zu machen. Ja, Wildschwein habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Fuchs sicher auch. Also wir müssten eigentlich mal alle Tiere, haben ja noch viele, viele Jahre Zeit, alle Tiere mal so durchbringen, weil es wirklich super spannend ist. Also auch Fuchs kann man wahnsinnig viele schöne Sachen erzählen. Hatten wir übrigens eine Fuchsfolge, hatten wir schon mal mit einer Wildbiologin. Müsstest du mal nachschauen. Aber da kann man ja gar nicht genug von haben. Und du hast bei deiner Morgenrunde seltsames weißes Gebilde im Wald gesehen. Ne? So ein Stöckchen voller weißer Haare. Ob das Haareis ist? Genau. Das ist Haareis. Also bei der letzten Leserbriefbeantwortung hat ja jemand Code geschickt, wo so Haare drauf wachsen. Das war in dem Fall Pilze. Aber hier bei dem Stöckchen.
Werbung.
Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbären. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier im Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Simon Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 Gigabyte ab 9,99 Euro im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 Gigabyte ab 21,99 Euro monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 6.07.26 sechs Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Zeitraum 7.07. bis 26.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 26.07.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netz-Qualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine AllNet-Flat. Das ist auch mit dabei. Also alle Infos gibt es dazu unter simon.link/PETER. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren.
Und das sind wirklich schneeweiße Fäden. Das ist ganz sicher Haareis, was du da fotografiert hast. Und Arno, du hast auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, und zwar einen Teamleiter der DB Netz AG, also Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, das wissen die meisten Leute nicht, ist ja einer der größten Waldbesitzer. Ja, wie geht das? Durch die Randstreifen an den Schienen. Da sind ja überall Bäume drauf. Und die werden ja auch, wenn nicht alle abgemacht, finde ich übrigens toll. Die Bahn lässt ja sehr viele Bäume stehen und das ist ja für die echt blöd. Ne? Die können auf die Schienen fallen, machen sie auch, oder auf die Leitung. Ja, das verursacht dann auch Verspätungen und alles. Ich finde es aber trotzdem gut, dass die sehr, sehr, sehr viel stehen lassen. Also das ist nicht erst in jüngster Zeit. Könnte man ja auch alles einfach packen, ne? Und sagen, stört, weg. Um mit solchen Leuten sich mal zu unterhalten, super tolle Idee. Ich gucke mal, da geht's. Also und dann hast du noch einen Hinweis auf das war eine Landesschau Rheinland-Pfalz, wo die Kirchwälder Auen mit Forstmaschinen renaturiert wurden, dass da also fast sämtliche Bäume gefällt wurden. Und ob das wirklich gut für die Natur ist? Nein. Für den Bach ist das eine Katastrophe, weil das ist ein Schock. Also selbst wenn da Fichten stehen, die da gar nicht hingehören, sollte man die nicht im Kahlschlag fällen. Die fallen sowieso irgendwann um, werden vom Borkenkäfer gefressen. Man sollte einfach dort keine mehr pflanzen. Aber ein Bach ist ein super sensibles Ökosystem. Das
ohne Bäume wird das im Sommer viel zu heiß. Ne? Da ist dann viel zu wenig Sauerstoff drin, die Wassertemperatur ist zu hoch, das mögen viele Wasserorganismen gar nicht. Und einfach da radikal alle Bäume wegmachen und sagen, hey, wir renaturieren den Bach, keine gute Idee. Tim, du hast ein Foto geschickt einer merkwürdigen Apparatur. Da ist so eine Holzkiste, die sieht einfach aus, als ob die mal umgekippt wäre. Und da ist noch zusätzlich so ein, das war anscheinend ein Baum dran, so eine komische, ja, das sieht aus wie so ein kleiner Sender oder keine Ahnung, was das für ein Teil ist. Was das, also eine Kamera, so sieht es nicht aus, was das sein soll. Ich habe leider auch keine Ahnung, was das sein kann. Ja, also irgendeiner hat sich dabei was gedacht und das ist kaputt gegangen. So würde ich es mal zusammenfassen. Als erstes sieht das für mich so aus wie eine automatische Futtereinrichtung. Sowas gibt es immer mal wieder, obwohl sowas eigentlich nicht erlaubt ist. Automatische Futtereinrichtung heißt, dass da zum Beispiel Mais drin ist. Du kannst ja mal schauen, ob da noch irgendwas in der Kiste ist oder Reste. Und dass da immer wieder so ein paar Körnchen rausgeschmissen werden, weil das darf man ja eigentlich nicht, ne? Dass die Wildschweine angelockt werden, ganz regelmäßig. Das ist ja wichtig, wenn man dann da Wildschweine schießen will, muss man das regelmäßig machen, damit die dann wissen, immer wenn ich da hinkomme, gibt's da was. Und damit man nicht, also man darf das ja nicht, und damit das ein bisschen heimlich ist, macht man das vielleicht mit so Maschinchen oder auch nur ganz kleine Mengen, dann sieht man das auf dem Boden nicht so. Und vor allem hält dann so ein Vorrat auch viel länger. Da muss ich dann vielleicht nur einmal alle 4 Wochen oder was nachfüllen und der schmeißt dann immer so ein paar Körnchen raus und die Wildschweine gewöhnen sich daran. Sowas könnte das gewesen sein. Es ist ja jetzt offensichtlich kaputt. Sabine und Stefan, ihr habt Fotos geschickt. Also vorweg erstmal habt ihr auch eine kleine Kritik, dass die Auswahl der Werbepartner teilweise nicht passend ist zum Podcast. Dass sowas wird automatisiert gemacht. Das ist so wie bei YouTube oder ne, da gibt es auch so Werbeslots und die werden vollautomatisch ausgespielt und bebucht. Das können wir gar nicht steuern. Ne? Also das kann schon mal sein, dass da auch mal jemand dabei ist, wo man sagt, passt eigentlich nicht so zu unserem Podcast. Das können wir nicht beeinflussen. Ne? Das nur nebenbei. Dann hast du aber oder habt ihr Bilder geschickt aus Belgien. Und da sind an unzähligen Bäumen Verletzungen drin, wo das sind so Fichten, wo es so rausharzt. Immer so, das sieht aus wie so 10, 15 Zentimeter lange Katscher an den Bäumen. Das sieht fast aus wie Markierungen, die mit einem Beil gemacht worden sind. Das hat man früher gemacht und in Belgien ist es manches noch sehr traditionell unterwegs, dass man, früher hat man keine Sprühfarbe, keine Markierbänder genommen, um Bäume zu markieren, sondern Reißhaken. Das sind so Haken, die kann man in die Hand nehmen und dann reißt man damit so einen Span aus der Rinde. Darunter kommt das helle Holz raus, ist der Baum also markiert zur Fällung. Man kann das aber auch, wurde auch in vielen Gegenden gemacht, vielleicht auch dort, mit einer Axt machen. Einfach so einen Schalm abschlagen von der Rinde. Der Baum ist damit schwer verletzt. Wenn er sowieso gefällt wird, okay, kann man darüber streiten. Ich finde das immer ein bisschen brutal. Und das Blöde ist nur, wenn man sich dann entschließt, wir wollen die Bäume doch nicht fällen, weil der Holzkäufer abgesprungen ist oder, dann bleiben diese Bäume verletzt stehen. Dann dringen Pilze ein, das Holz entwertet sich und der Baum ist halt verletzt. Deswegen sind solche verletzenden Markierungen nicht so sinnvoll. Ich vermute fast, dass das sowas gewesen ist. Monika und Wolfgang, ihr fragt, ob es zutrifft, dass wir diesen Winter zu wenig Niederschläge in unseren Wäldern hatten. Das kommt auf die Gegend an. Also in Deutschland war der Winter ja sehr zweigeteilt, Nordost und Südwest. Ganz, ganz unterschiedlich. Südwest waren die Winter wie gehabt eher zu warm, Nordost überdurchschnittlich kalt. Und so ähnlich ist die Niederschlagsverteilung auch. Grundsätzlich muss man sagen, nein, also zumindest hier, und ich monitore das sehr genau, weil mir das auch sehr am Herzen liegt, war es sicher nicht zu wenig. Wir haben vielmehr das Problem, gerade jetzt die Tage wieder gehabt, dass das Wasser viel zu schnell aus der Landschaft abgeleitet wird. Dazu passt ja unsere Biberfolge, die wir neulich hatten, dass der Biber da genau das verhindert. Jeder Straßengraben, wo Wasser läuft, hier bei uns auch jetzt gerade im Straßengraben läuft auch Wasser, jeder kleine Bach, das alles entwässert die Landschaft, Rückespuren im Wald, wo das Wasser runterläuft, in der Landwirtschaft die verdichtete Fläche, wo der Regen gar nicht einzieht, sondern oberflächlich abläuft. Also überall läuft das Wasser weg. Also wenn alles Wasser, was runtergekommen ist, im Boden gespeichert geblieben wäre, hätten wir satt und genug Niederschlag, aber ein Großteil wird sofort abgeführt und indirekt über die ganzen vielen Flüsse, Bäche und so weiter ins Meer. verschwindet also relativ schnell wieder. Und dann ist die Menge natürlich zu wenig. Und dann sinken noch die Grundwasserstände. Da haben wir ja in Deutschland schon seit vielen Jahren mittlerweile, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Aber die Ursache ist tatsächlich nicht in erster Linie, dass die Niederschläge zurückgehen, sondern in erster Linie erstmal, dass man das Wasser, das was kommt, nicht hält. Und in Kombination dann mit trockenen, heißen Sommern, wo eben viel mehr Wasser auch verdunstet, dann macht das natürlich echt Probleme. Aber das war die Frage, hat es diesen Winter zu wenig geregnet? Zumindest bei uns hier sicher nicht. Es wurde nur zu viel abgeleitet. Ronald, du hast ein Foto aus dem Siebengebirge geschickt. Da ist ein Schild an den Baum geschraubt. Ich mag sowas ja gar nicht, Schilder, die in Bäumen geschraubt werden. Und da steht drauf, Naturschutz nicht betreten und befahren. Und ich glaube, unterschrieben ist es mit Rhein-Sieg-Kreis oder so. Das könnte ein offizielles Schild sein. Normalerweise müsste da irgendein Amtswappen drauf oder sowas. Ne? Aber vielleicht ist es ein offizielles Schild. Ich finde es übrigens krass, auch hier wieder ein Naturschutzschild. Hier möchte man Natur schützen und schraubt dann Schilder in Bäume. Und vor allem viel besser, hat dann hinten dran möglicherweise auch noch Kahlschläge. Ich weiß nicht, ob das in derselben Gegend fotografiert worden ist, aber es ist ein Kahlschlag. Da stehen noch so ein paar einzelne restliche Buchen drauf. Und man sieht überall diese Plastikwuchshülsen, diese grünen, die stehen da so wie Mahnmale in kleinen Gruppen. Ob das sinnvoll ist, das so inselartig zu machen? Ja, das zeigt eigentlich, dass man ein bisschen wenigstens auf die Natur setzt. Also diese Inseln, das sind die Aufforstung, das sind so wie Mini-Plantagen. Und der Platz zwischen den Inseln, den lässt man der Natur. Da sieht man auch schon einzelne Birken hochkommen. Was man übrigens auf dem Bild auch sieht, ist überall vertrockneter Adlerfarn. Typische Kahlschlagspflanze, unser größter Farn, Adlerfarn wird wirklich sehr groß. 2 Meter kann der auch mal locker erreichen. Und der welkt dann ab, der oberirdische Teil im Winter, und legt sich wie so ein Filz auf die ganze Bodenvegetation und erdrückt alles, auch die kleinen Bäume. Und deswegen sollte man eigentlich keine Kahlschläge machen, damit solche Pflanzen da nicht wachsen können. Naja, und du hast noch ein Bild aufgenommen eines Astes, der aus einer Buche heraus wächst. Sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Da ist auch die Rinde ein bisschen aufgeplatzt. Da kann ich auch nicht genau sagen, was da passiert ist, weil das sieht aus wie eine Kombination aus Schaden und einem Ast, der dort herausgewachsen ist und auch wieder abgestorben ist. Also das gibt manchmal ganz komische Bilder, wo die Zusammenhänge nicht so ganz klar sind. Fabio, du hast ein Bild geschickt, ein Wolf auf einer Wildkamera. Und das hast du selber gemacht, das ist im Schwarzwald. Das ist nicht der hornisgrinde Wolf, das ist ein anderer Wolf. Und du zögerst, das an die zuständigen Behörden zum Wildmonitoring weiterzugeben. Das haben wir, weil ich das gelesen hatte, wir haben ja letzte Woche mit Alessandro den Wolfspodcast aufgenommen. Und da habe ich ihn das direkt gefragt, weil ich deine E-Mail gelesen hatte. Und er sagte, nee, bitte melden. Also Wölfe, die man meldet, die kann man schützen. Die kann man nicht mehr so heimlich, so einfach beseitigen. Wölfe, wo man das nicht weiß, da tauchen immer wieder, es gibt in einigen Gegenden in Deutschland immer mal wieder Wolfssichtungen, und dann verschwinden diese Wölfe. Wenn die nicht gemeldet werden, werden die auch nicht von den Expertinnen und Experten beobachtet. Also Alessandro zum Beispiel, über unseren Bereich, der überprüft dann diese Dinge und geht dann auch schon mit seinem Hund raus und schaut, gibt es da Wolfslosung. Das wird dann kartiert, gelistet, beobachtet. Und in dem Moment fühlen sich Jägerinnen und Jäger, die gegen Wölfe und auch mit illegalen Abschüssen entsprechend vorgehen, natürlich selber unter Beobachtung. Also, lange Rede, kurzer Sinn, gerne immer melden. Julia, du hast auch eine schöne Frage geschickt. Warum wirft die Lerche eigentlich als einziger Nadelbaum ihre Nadel im Winter ab? Ja, das ist nicht endgültig erforscht und da kann man alle möglichen Sachen lesen. Also zum Beispiel, dass ihre Nadeln sonst erfrieren würden, dann wirft die wirft ja alle Nadeln ab, wie ein Laubbaum. Ist ja ganz nackig im Winter, denken manche Leute, die sind abgestorben. Nein, es ist der einzige Nadelbaum hier bei uns, der die Nadeln abwirft. Ich vermute was ganz anderes, weil die Lerche, das ist eine alpine Baumart, die kann Frost. Ne? Gibt es auch in Sibirien und so weiter, also das kennen Lerchen. Aber Lerchen brauchen besonders viel Wasser. Und unsere heimischen Laubbäume werfen ja aus ganz vielen Gründen das Laub ab, unter anderem auch, damit der Regen durchfallen kann, weil der Winterregen ist ja entscheidend für den nächsten Sommer. Der Winterregen, der im Boden gespeichert wird und ohne Blätter, fällt viel mehr auf den Boden und bleibt nicht hängen und verdunstet dann nutzlos wieder zurück in die Atmosphäre. Und die Lärche braucht eben auch sehr viel Wasser. Möglicherweise verhält die sich deswegen so wie ein Laubbaum. Das weiß man aber nicht so genau. Und du hast das Buchen, mein Buch Buchenleben mit großer Begeisterung gelesen. Freut mich total. Und du fragst, wenn Buchen im Winter brechen im Schnee, ob diese zugefügten Verletzungen quasi erst im Frühjahr bemerkt werden von den Bäumen, weil die Bäume reagieren da drauf, das sieht man ja, oder ob das schon im Winter ist. Also ich glaube, das weiß ich nicht, ne? Da müsst ihr die Bäume fragen, ich glaube, die Bäume merken das erst quasi beim Aufwachen, weil der oberirdische Teil dürfte meines Erachtens, aber nochmal, da bin ich schon auf Glatteis, ne? Da gibt es keine wissenschaftlichen Belege, Impulse erst nach dem Aufwachen weiterleiten, das weiß ich aber nicht. Vielleicht merken sie es tatsächlich auch sofort, können aber oberirdisch nicht reagieren oder wollen nicht, weil oft ja noch Frost kommt und sie nicht durch Frost noch zusätzliche Gefährdungen haben wollen. Also nur als Beispiel, ein Baum, der reagieren will, muss sich voll Wasser pumpen. Vorher läuft da gar nichts. Und wenn dann Frost kommt, dann kann er platzen. Also lässt er den oberirdischen Teil erstmal inaktiv im Winter. Aber ob da keine Reizleitung stattfindet, boah, da bin ich echt überfragt. Christian, du schreibst einfach ein sehr liebes Feedback. Finde ich auch ganz cool. Vielen Dank. Also du hörst den Podcast zumindest im Moment auf dem Weg zur Arbeit. Finde ich auch cool. Und hast zum Glück noch einige ältere Folgen zu verspeisen. Ja, wir haben ja über 200. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie viele wir haben. Jetzt aktuell 215. Keine Ahnung. Auf jeden Fall relativ viel. Und durch die zusätzlichen Kurzfolgen zum Wochenende wird es ja dieses Jahr noch viel mehr. Ja, freut mich total. Also vielen, vielen Dank für dein liebes Feedback. Carola, du bist auch treue Podcast-Hörerin, hast ebenfalls in Rottenburg studiert und da war ja, kam mal die Frage auf, dass an den Setzlingen unten weiße Farbe ist, so 20 Zentimeter hoch oder so, und dass das unter Umständen Wachs sein kann gegen großen braunen Rüsselkäfer. Könnte theoretisch sein, in dem Fall auf dem Bild, was wir vor 4 Wochen besprochen haben, da waren die Bäume aber schon so, ich würde mal sagen, 5, 6, 7 Zentimeter dick und relativ frisch weiß eingestrichen. Also das vermute ich mal nicht mehr, dass es das Baumschulwachs ist, sondern dass da irgendjemand sich was dabei gedacht hat, was ich nicht aufdröseln kann. Aber vielen Dank für deinen Hinweis, Carola. Ingeborg, du schickst eine Frage zum Thema Gemmotherapie. Da geht es um Knospen, die für Heilzwecke benutzt werden. Also werden Extrakte hergestellt, die sollen gegen alle möglichen Dinge helfen und dich beschleicht immer ein ungutes Gefühl, schreibst du, bei dem Gedanken, dass nun auch die Knospen der Bäume weggenommen werden, die sie auch so nötig für ihr Wachstum brauchen. Was haltet ihr von der Gemmotherapie? Naja, also da kann ich wenig dazu sagen. Also A, bin ich damit bis jetzt kaum in Berührung gekommen. B, habe ich natürlich mal ein bisschen schlau gemacht zu dem Thema, gibt es dazu keine wissenschaftlichen Nachweise. Das heißt nicht, dass das nicht funktioniert. Muss immer aufpassen. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Nachweise. Das heißt, man kann dazu momentan lediglich Meinungen haben. Das ist ja das, was ich immer sehr gerne trenne. Also man kann von eigener Erfahrung sprechen. Man kann auch sagen, bei mir hat das gewirkt. Dann ist es für einen persönlich tatsächlich ein Fakt. Aber das zu verallgemeinern, das geht, finde ich, gerade in der heutigen Zeit nur mit wissenschaftlichen Studien. Und dazu gibt es meines Wissens nach noch keine. Also insofern, ihr wisst ja, ich argumentiere gerne und so gut wie ausschließlich neben meiner eigenen Erfahrung auf wissenschaftlicher Basis. Und insofern würde ich sagen, interessant, müsste man mal weiter beobachten. Ich fände es jetzt auch schwierig, wenn jetzt im Wildbereich, also draußen in der Natur, auch noch Knospen, müsste man ja im größeren Umfang einsammeln, um dort Wirkstoffe herzustellen, das zu machen. Aber wenn sie es im Rahmen hält, dann würde ich sagen, bewegt sich das im selben Bereich wie Kräuter sammeln. Also wenn man Kräuter sammelt, das mögen die Kräuter auch nicht. Ne? Also Pflanzen haben Empfindung, Pflanzen mögen nicht abgerissen, abgebissen, sonst was werden, verletzt werden. Dazu gibt es ja wirklich eine Reihe von schönen Studien. Und wenn man Kräuter sammelt, macht man aber genau das. Und im bemessenen Umfang finde ich das auch okay. Es ist ein schönes Naturerlebnis, es ist ein gesundes Nahrungsmittel. Übrigens, Kulturpflanzen mögen das auch nicht, mögen ja auch nicht getötet werden und von irgendwas müssen wir leben. Also wie auch immer, es ist eine Frage der Balance. Und so ähnlich sehe ich das mit dieser Gemmotherapie auch. Also wenn man Knospentherapie, so kann man es ja auch ein bisschen besser verständlich nennen, solange man das nicht kommerzialisiert, das gilt übrigens aber auch fürs Kräutersammeln in der Natur oder Pilze sammeln in der Natur, ist ja aus gutem Grund auch verboten, das kommerziell zu machen. Solange man es also privat in kleinem Umfang macht, finde ich das vertretbar. So würde ich das mal zusammenfassen. Ihr Lieben, damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Es waren wieder eine ganze Menge und wieder mal sehr schön bunt gemischt. Fand ich wirklich klasse. Waren übrigens, habt ihr ja gemerkt, auch ein paar Anregungen dabei, die wir sogar schon selber umgesetzt haben innerhalb der letzten Wochen. Das finde ich immer ganz besonders gut. Und ihr seht daran, dass wir uns auch ständig Gedanken machen, wie wir das für euch noch angenehmer machen können und auch interessanter. Und ja, jetzt bedanke ich mich erstmal. Ich habe sogar noch ein bisschen Kaffee übrig. Ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Und beende jetzt diese Folge und würde mich natürlich freuen, wenn ihr schon am Freitag bei der neuen Kurzfolge wieder mit dabei seid. Also ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt es in den Shownotes, könnt ihr nachgucken und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen, bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören, die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.